Sie willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum deutschsprachigen Programm von Radio Prag. In der folgenden halben Stunde bringen wir unsere regelmäßigen Wochenendrubriken, doch zunächst hören Sie unseren Rückblick auf die Ereignisse der letzten Woche. Am Mikrofon begrüßt Sie Dagmar Keberlova. Wegen eines geplanten Journalistenmordes ist am Montag der ehemalige Staatssekretär des tschechischen Außenministeriums Karel Srba vom Kreisgericht in České Budějovice zu 8 Jahren Haft verurteilt worden. Nach Überzeugung des Gerichts hatte Srba im vergangenen Jahr einer Bekannten den Auftrag gegeben, die Prager Reporterin Sabina Slonková zu töten. Diese habe immer wieder über Bestechungsfälle in Srbas Umgebung berichtet, hieß es in der Begründung zum Tatmotiv. Mit ihm sind 3 Komplizen zu Gefängnisstrafen zwischen 4 und 6 Jahren verurteilt worden. Reisende brauchen vom Dienstag auf den tschechischen internationalen Flughäfen keine Einreisekarten mehr auszufüllen, die wegen der Lungenerkrankung SARS Mitte Mai eingeführt worden waren. Der Grund für die Aufhebung dieser Präventivmaßnahme ist nach den Worten des Chefs der Hygienikerbehörde Michael Wied die jüngste günstige Entwicklung der Lage, was die Erkrankung SARS in der Welt anbelangt. Die Tschechische Republik hat am Dienstag von der Slowakei den Vorsitz in der Visegrader Staatengruppe übernommen, deren weitere Mitglieder Polen und Ungarn sind. Nach den Worten von Vizeaußenminister Rudolf Vindrák wird sich Tschechien auf die Zusammenarbeit der 4 Visegrad-Länder nach deren EU-Beitritt konzentrieren. Der tschechische Präsident Václav Klaus will laut Auskunft seines Sprechers ein Treffen von tschechischen Spitzenpolitikern einberufen, das sich mit bilateralen Fragen der Vergangenheit beschäftigen soll, die vor allem die tschechisch-deutschen Beziehungen betreffen. Die politischen Diskussionen in Tschechien waren in letzter Zeit immer wieder von Fragen der tschechisch-deutschen Vergangenheit geprägt gewesen. Hierzu zählen unter anderem die Forderungen des bayerischen Ministerpräsidenten Edmund Stoiber nach einer Entschädigung für vertriebene Sudetendeutsche oder die jüngsten eigentumsrechtlichen Gerichtsentscheidungen rund um die Erbansprüche der Familie Kinski. Premierminister Wladimir Spidla hat eine Expertengruppe damit beauftragt, unverzüglich eine Verfassungsnovelle auszuarbeiten, die fehlerhafte Gesetzesinterpretationen im Zusammenhang mit Restitutionsfragen und den sogenannten Benesch-Dekreten verhindern soll. Gleichzeitig forderte Spidla Justizminister Pavla Rychetský dazu auf, diesem Gebiet eine Vereinheitlichung der legislativen Bestimmungen anzuregen. Das jüdische Viertel der südwestmährischen Stadt Třebíč wurde mit einer am Donnerstag getroffenen Entscheidung des zuständigen UNESCO-Komitee auf die UNESCO-Liste des Weltkulturerbes gesetzt. Ebenfalls ist das prestigeträchtige Verzeichnis aufgenommen wurde die Třebíčer Basilika des heiligen Prokop. Damit ist Třebíč bereits die 12. tschechische Gemeinde, die in der Liste des Weltkulturerbes aufscheint. Laut einem Sprecher des Kulturministeriums ist die Entscheidung auch deshalb als großer Erfolg zu bezeichnen, weil es sich in Třebíč um das erste gesamte jüdische Viertel auf der UNESCO-Liste außerhalb Israels handle. Soweit die Wochenschau. Seit einigen Wochen wird in Tschechien heftig über die geplanten Reformvorhaben der tschechischen Regierung diskutiert. In der folgenden Schauplatzsendung werden Sie von Silja Schultheiß und Robert Schuster dazu nähere Details erfahren.
Schauplatz.
Verfolgt man die gegenwärtige innenpolitische Debatte in Tschechien, muss man dabei zwangsläufig zum Schluss kommen, dass in diesem Sommer hierzulande wohl kaum das traditionelle Sommerloch geben wird. Der Grund dafür ist einfach. Das Mitte-Links-Kabinett von Premierminister Wladimir Spidla plant im Herbst tiefgreifende Einschnitte bei den Ausgaben des Staates und zudem noch grundlegende Reformen, etwa im Sozialbereich oder beim Rentensystem. Somit ist für genug Zündstoff gesorgt und die Schwierigkeit und Komplexität der Materie wird sicherlich die eine oder andere Wortmeldung begünstigen. Tschechien ist aber nicht das einzige Land, in dem in den kommenden Monaten bei den öffentlichen Ausgaben der Rotstift angesetzt werden wird. In einigen Ländern, wie etwa in Österreich oder Frankreich, wo die dortigen Regierungen auch die Reform der Pensionssysteme in Angriff genommen haben, gab es sogar massive Streiks und Protestkundgebungen.
Wo liegen also die Ähnlichkeiten zwischen den Reformvorhaben in Tschechien und anderswo in Europa?
Auf den ersten Blick müsste man nämlich meinen, dass die Ausgangslage sehr unterschiedlich ist, denn schließlich handelt es sich zum Beispiel bei Frankreich, Österreich oder Deutschland um ausgeprägte Sozialstaaten, die nun reformiert werden sollen. In Tschechien sind jedoch die Voraussetzungen völlig anders. Diese Frage stellten wir dem Wirtschaftsforscher Daniel Munich vom Zentrum für angewandte Wirtschaftsforschung der Prager Karls-Universität.
Jeder dieser Staaten hat seine Spezifika, die die Unterschiede zu allen anderen ausmachen. Aber dennoch lässt sich sagen, dass die Probleme vieler dieser Länder ähnliche Ursachen haben. Zum einen handelt es sich um Veränderungen in der demografischen Struktur der Bevölkerung. Zum anderen hängt das mit stetig steigenden Kosten der Sozialleistungen in diesen Ländern zusammen. Die Umverteilung hat einen derart hohen Grad erreicht, dass es keine Möglichkeiten mehr gibt, das durch eine weitere Anhebung der Steuern zu regulieren. Tschechien hat natürlich nicht die gleiche Entwicklungsstufe erreicht wie alle anderen westeuropäischen Länder. Aber paradoxerweise ist auch hierzulande das Maß der Umverteilung so hoch, dass wir in Verbindung mit der demografischen Entwicklung heute vor sehr ähnlichen Problemen wie die Länder der Europäischen Union stehen.
Vergleicht man die jetzigen Reformbestrebungen der Regierung mit jenen aus der jüngsten Vergangenheit, stellt sich dabei eine ganz grundsätzliche Frage. Inwieweit sind die nun vorgesehenen Maßnahmen wirkliche Reformen, die diese Bezeichnung auch verdienen und das Ziel haben, längerfristig zu greifen? Ist es doch nicht wieder so, wie in der Vergangenheit lediglich eine Art Reformkosmetik, die nur zum Stopfen von akuten Finanzlöchern dient? Daniel Munich meint dazu.
Das, was die Regierung Spidla bislang vorgelegt hat, ist eine Kombination von vielen Einzelmaßnahmen. Einerseits sind es Abstriche bei den einzelnen Kapiteln im Staatshaushalt, und zwar fast überall gleich, ohne dabei bestimmte Prioritäten zu setzen. Daneben plant die Regierung einige Dinge, deren Verwirklichung wohl einen längeren Zeitraum erfordern wird, und da stellt sich wiederum die Frage, ob auch die kommenden Regierungen das in dieser Form übernehmen werden. Sieht man sich die Reformvorschläge der Regierung als Ganzes an, muss man nämlich zum Schluss kommen, dass eigentlich die meisten Schritte in die Zukunft angelegt sind und von denen, die bereits heute verwirklicht werden können, gibt es in der Regierungsvorlage nicht viele. In den meisten westeuropäischen Ländern, in denen gegenwärtig vergleichbare Reformanstrengungen unternommen werden, sieht man, dass die Vorschläge, die von den Regierungen kommen, sich wirklich nicht wesentlich von den Konzepten der Opposition unterscheiden. In Tschechien ist das aber nicht der Fall. Die stärkste Oppositionspartei des Landes, die rechtsliberale Demokratische Bürgerpartei ODS, sorgt schon seit langem mit einigen ihren für mitteleuropäische Verhältnisse revolutionären Vorschlägen für Aufsehen. So fordert die Partei etwa schon einige Jahre die Einführung einer sogenannten gleichen Steuer, auch Flat Tax genannt, das heißt eines unabhängig von der Höhe des Einkommens für alle gleichen Satzes für die Einkommensteuer. Das Steuersystem solle dadurch, gemäß den Überlegungen der ODS-Wirtschaftspolitiker, übersichtlicher und durchschaubarer werden und keine steuerlichen Schlupflöcher mehr erlauben. Nun hat die Opposition einen zweiten ähnlichen Vorschlag präsentiert, der nämlich einer Abschaffung aller jetzigen sozialen Beihilfen gleichkäme und die Bürger dafür als Ausgleich monatlich pauschal 4.000 Kronen bekommen würden, über die sie dann frei verfügen könnten.
Steckt aber hinter diesen Vorschlägen der Opposition wirklich ein durchdachtes Alternativkonzept? Der Wirtschaftsforscher Munich ist da eher skeptisch, wie er im Folgenden erläutert.
Ich meine, dass diese Vorschläge in Wahrheit keinen eigenständigen Reformansatz darstellen, sondern dass es sich eher um eine von den Medien dankbar aufgegriffene Scheinvorlage handelt, hinter der kein wirklich durchdachtes Konzept steckt. Auf der anderen Seite darf aber keine normale Oppositionspartei darauf hoffen, dass sie mit irgendwelchen eigenen Reformvorschlägen Wahlen gewinnen kann. Auch deshalb lassen die Vorschläge der ODS wichtige Details vermissen, weil das ja auch nicht in ihrem Interesse liegen kann. Dieser Vorschlag mit dem monatlich ausbezahlten Beitrag anstelle von sozialen Beihilfen taugt eigentlich höchstens für irgendwelche akademischen Debatten unter Wirtschaftswissenschaftlern, so nach dem Motto, was wäre wenn? Aber für eine praktische Umsetzung ist das eine allzu verrückte Idee.
Ein ganz wichtiger Bestandteil der gegenwärtigen Regierungsvorhaben ist auch die Reform der Rentensysteme.
Während jedoch in anderen Ländern von Politikern schon seit langem über die notwendigen Schritte diskutiert wurde, hatte es in Tschechien offenbar niemand für notwendig gehalten, über eine Reform des Rentensystems nachzudenken. Die Warnungen der Experten wurden laut Daniel Munich von den Parteien ganz einfach ignoriert.
Eigentlich geht es darum, dass die tschechischen Sozialdemokraten bis vor kurzem die Meinung ihres damaligen Sozialministers vertraten, also des heutigen Premiers Vladimir Spidla. Spidla hat eigentlich der Öffentlichkeit gegenüber ganz einfach die Unwahrheit gesagt, wenn er behauptete, dass das tschechische Rentensystem stabil und gesichert ist und somit keine Veränderungen erfordert. Auch die Opposition konnte dann nicht vor die Wähler treten und behaupten, das jetzige System sei schlecht, benötige eine dringende Reform, sonst könnte es keine Garantie für die Renten geben. So etwas würde für jede Partei das ausbedeuten. So ist das leider. Zum anderen fehlt auch der Bevölkerung nach den vielen Jahren im Kommunismus ein Grundgefühl für alles Wirtschaftliche. Die Debatten, die nun geführt werden, haben keinen rationellen Kern und die breite Öffentlichkeit ist da einfach desorientiert.
Verfolgt man die aktuellen Debatten in Europa, sieht man, dass viele Wirtschaftswissenschaftler der Meinung sind, die Regierungen müssten auch Maßnahmen treffen, etwa im Bereich des Kündigungsschutzes, damit der Arbeitsmarkt flexibler wird. Wie verhält es sich eigentlich mit dem tschechischen Arbeitsmarkt? Abschließend kommt noch einmal der Wirtschaftsforscher Daniel Munich zu Wort.
Ich muss jetzt ganz ehrlich sein und als Ökonom gestehen, dass die Frage, ob die tschechische Wirtschaft tatsächlich durch den Arbeitsmarkt determiniert ist oder nicht, schon lange für Debatten sorgt, weil die Frage nicht so einfach zu beantworten ist. Ich persönlich meine, dass der tschechische Arbeitsmarkt immer noch weitaus flexibler ist als etwa der deutsche. Vorsichtiger wäre ich aber bei einem Vergleich zwischen dem tschechischen und etwa dem britischen oder amerikanischen Arbeitsmarkt.
Verehrte Hörerinnen und Hörer, soweit Silja Schultheiß und Robert Schuster, die Ihnen die heutige Ausgabe unserer Sendereihe Schauplatz präsentierten. Und nun geht es in den Sendungen von Radio Prag weiter mit dem Feuilleton zum Thema Goethe in Karlsbad, das für Sie Marketa Maurova gestaltet hat.
Insgesamt 13 Mal hat sich Geheimrat Johann Wolfgang von Goethe in der westböhmischen Kurstadt Karlovy Vary Karlsbad aufgehalten, die er neben Weimar und Rom als einen der drei Orte bezeichnete, wo er am liebsten leben möchte. Sein letzter Besuch wurde durch die Liebe zur 19-jährigen Ulrika von Levetzow gekennzeichnet. Nachdem sie sein wiederholtes Heiratsangebot endgültig ablehnte, verließ er im September 1823 enttäuscht die Stadt und kam nie wieder. Sollte Goethe zum 14. Mal gerade in diesen Tagen Karlsbad besuchen, würde er sich sicher sehr wundern. Das gesellschaftliche Leben hat nichts an seiner Intensität verloren, nur die Form hat sich verwandelt. Die Literatendebatten und Konzerte, die hier zum Beispiel Beethoven oder Paganini gaben, wurden durch Filmprojektionen und Rockkonzerte abgelöst, die Menschenmassen in mehrere Kinosäle und Clubs der Stadt locken. In Karlsbad findet nämlich seit Freitag das 38. internationale Filmfestival statt. Auch Goethes Ulrika würde heute wohl ganz anders aussehen. 19-jährige Mädchen machen keine Spaziergänge auf der Kolonnade, sondern rennen von einem Kinosaal zum anderen, sehen 5-6 Filme pro Tag, schlafen im Camp oder auch gar nicht. Das Festival präsentiert sich gerade als ein Festival für die interessierten jungen Leute, die als berühmt-berüchtigte Rucksackträger die Szenerie beherrschen. Gleichzeitig will man sich jedoch vom Glanz der Filmstars blenden lassen, und so spaltet sich das Filmfest eigentlich in zwei Welten. In die der Leute, denen es hauptsächlich um die Filme geht, und in jene der Stars und Partys, wo im Vordergrund steht, gesehen bzw. fotografiert zu werden. Es drängt sich einem daher manchmal der Eindruck auf, dass Letzteres überhaupt das Wichtigste ist. Auch bei Pressekonferenzen scheint die Präsentation nicht selten wichtiger als die eigentliche Informationenvermittlung zu sein. Wie ist es sonst zu erklären, dass eine Pressekonferenz, anstatt in einem zur Verfügung stehenden und mit Dolmetschertechnik ausgestatteten Konferenzsaal, direkt auf der Kurkolonnade stattfindet? An einem Ort, wo man schlecht hört und wo man auch nicht simultan übersetzen kann, wo aber die Aufmerksamkeit eines jeden Passanten geweckt wird. Dies war eine meiner Erfahrungen vom letzten Jahr. Hoffentlich werden diesmal die Vernunft den Größenwahn verdrängen und die Informationen wieder an Wert gewinnen. Dann werde auch ich gerne nach Karlsbad zurückkehren, womöglich auch 13-mal wie einst Johann Wolfgang von Goethe.
Er ist einer, wenn nicht der bekannteste tschechische Science-Fiction-Autor, der Schriftsteller und Psychiater Josef Nesvadba. In diesem Jahr erschien sein neues Buch Hölle Benesch. Mehr zu diesem Buch und Josef Nesvadba hören Sie im heutigen Kultursalon von Martina Čoke.
Der beste Science-Fiction-Schriftsteller seit Karel Čapek. So wurde Josef Nesvadba beim diesjährigen Prager Schriftstellerfestival vorgestellt. In diesem Jahr erschien sein neuer Roman Peklo Benesch, Hölle Benesch, eine Art politischer Science-Fiction. In Tschechien Buch des Monats und die erste Auflage im Handumdrehen ausverkauft, experimentiert Hölle Benesch mit der tschechisch-deutschen Problematik. Was hat nun den Autor Nesvadba bewegt, dieses heikle, historische und bis heute aktuelle Thema zur Grundlage seines Science-Fiction-Romanes zu machen?
Es ist also eigentlich eine Frucht von langer Arbeit. Ich habe begonnen als Arzt in den Grenzgebieten in Teplitz, Chiron, im Jahre 50, weil ich schon zu alt bin. Und da waren noch deutsche Ärzte da. Und seit der Zeit also verfolge ich irgendwie die ganze Geschichte der Sudetendeutschen und wie alles geschieht. Und deshalb wurde auch das Buch geschrieben, muss ich sagen. Ja. Ich habe keine Lösung. Ich weiß nur, dass man das nicht vergessen werde und dass man sich damit auseinandersetzen muss. Manche Leute sagen, es wird mit dem Aussterben von einer Generation enden, aber so ist das nicht. Leider.
Im Roman geht es um den ehemaligen tschechischen Präsidenten Benesch, der die Tschechoslowakei von 1935 bis 1938 und von 1945 bis 1948 regierte. Es handelt von realen Ereignissen seiner Regierungszeit und einer Maschine, die Einfluss auf die Menschlichkeit der behandelnden Person ausübt. Das Szenario lässt ein Doppelgängermotiv aufscheinen, das in Nesvadbas Geschichten hin und wieder auftaucht. Was mit Benesch im Roman geschieht, erzählt der Autor Josef Nesvadba.
Gut, ja, es ist eine Angelegenheit von einer Erfindung, die es ermöglicht, durch Abreagieren unsere Aggression zu überwinden. Und der Patient heißt Benesch und ihm ermöglicht das, seine tschechisch-deutsche Hassliebe zu lösen und aus der Tschechoslowakei einen utopischen, idealen Staat zu machen. Was dann gegen Ende seines Lebens in Gefahr gerät, weil er der Chef des Ganzen sein soll. Nicht? Und das kann, mit dem kann er sich nichts auseinandersetzen.
Zumal er das gerade in Berlin werden soll, also in der Stadt seiner Feinde. Der Hauptcharakter des Buches ist jedoch nicht Benesch, sondern ein alter Psychiater. Wobei immer offen bleibt, ob das Erzählte real ist oder der Senilität des alten Arztes entspringt. Wo die Handlung lokalisiert ist, frage ich Josef Nesvadba.
Soll alles eigentlich in einer psychiatrischen Anstalt stattfinden, weil das alles andere Fantasien sind. Das ist an dieser Schwelle von Fantasie und Wirklichkeit und das ist auch das Problem also des einfachen Lesers, weil er sicher wissen möchte, wo ist das eigentlich. Nicht? Also, aber beim Kafka ist es auch so und beim Joyce und es gibt viele andere Autoren, die diese Grenzlinie auch nicht so festhalten. Ja, ich bin sehr neugierig, wie das weitergeht. Ich fühle mich eines meiner letzten Buches, weil es ja schon im Vorgericht zum Alter. Aber werden wir sehen. Vielleicht gelingt es mir noch etwas zu schreiben.
Vor einigen Wochen wurde Josef Nesvadba 77 Jahre alt. 1926 in Prag geboren, studiert er an der Karls-Universität Medizin und Philosophie. Die Universität verlässt er mit einem Abschluss in Medizin und einer Spezialisierung auf Psychiatrie. Danach arbeitet er 2 Jahre in einem Krankenhaus in Teplice und kurz darauf als Militärarzt bei der Luftwaffe. Seit 1956 spezialisiert er sich auf Psychotherapie und arbeitet knapp 10 Jahre in einer Prager Klinik. Von 1967 bis 1990 therapiert er dann in eigener Praxis. Zeit seines Lebens ist er beides, Schriftsteller und Psychiater. Was ihm nun persönlich näher liegt, frage ich Josef Neswadba. Sieht er sich selbst mehr als Arzt oder als Schriftsteller?
Ich bin halb und halb Arzt und Schriftsteller und ich mache beides zusammen mein ganzes Leben. Und weil die politische Situation nie einfach war, tendierte ich also bei einer Zensurzeit mehr Arzt zu machen und bei einer freieren Situation zu schreiben. Ursprünglich habe ich also, ich habe schon sogar Philosophie und Medizin zusammen studiert und erst nach den Februarereignissen hatte ich nur Medizin also fertig gebracht. Ich bin ein Zwilling, vielleicht ist es deshalb.
Seine literarische Entwicklung verläuft parallel zu der als Psychiater. Ende der 40er Jahre beginnt er Gedichte aus dem Englischen ins Tschechische zu übersetzen. Und er schreibt Theaterstücke, die noch keine Science-Fiction-Züge tragen. Kurz darauf verfasst er Kurzgeschichten, die zunehmend als Experimentierraum dienen, um Moral, Gesellschaft, Psychologie und Philosophie zu untersuchen. Die meisten seiner Geschichten basieren auf einer Grundidee, die ein spezifisches Thema erkundet. Immer wieder lässt sich Neswadba dabei auch von seiner Arbeit als Psychiater inspirieren. Ende der 50er und in den 60er Jahren entstehen verschiedene Kurzgeschichtensammlungen, die auch international sehr erfolgreich werden. Unter anderem Tarzans Tod, Einsteins Gehirn und Expedition in die entgegengesetzte Richtung. Mehr dazu von Josef Neswadba.
Ich habe in meiner Jugend so um die 30 aneinander drei Storybücher, also Geschichten. Die wurden hier im Surkamp in zwei Auflagen, in Westdeutschland zusammen in vier Auflagen gebracht und hier in Ostdeutschland in fünf. Und wenn ich immer ein neues Buch schreibe, dann sagen mir die Verleger, naja gut, Herr Doktor, aber wenn Sie wieder eine Geschichte schreiben. Und dadurch hasse ich meine ersten Geschichten schon, weil ich selbstverständlich immer das letzte Buch für das Wichtigste halte. Das ist immer so. Aber sonst möchte ich als ein alter Autor sagen, dass man erst in so 20 Jahren weiß, was für ein Buch man geschrieben hat, was für einen Wert es hat und was die Wirkung wirklich ist, nach meiner Erfahrung. Also während einer Generation.
Inzwischen sind viele von Neswadbas Geschichten in Englisch und in Deutsch erschienen und er ist einer der etablierten Science-Fiction-Autoren. Mitte der 70er Jahre beginnt Neswadba Romane zu schreiben und sich sowohl von den Kurzgeschichten als auch von den klassischen Grenzen des Science-Fiction-Genres wegzubewegen. Seitdem schreibt er auf der Grenze von allgemeiner Literatur und Fantasie. Auch Hölle Benesch bewegt sich auf dieser Ebene.
Ich wollte es dir jetzt gerade dort sagen. Es ist ein labyrinthinisches Buch, hat ein englischer Freund von mir gesagt. Aber Leute, die also diese direkte Stories lesen, denen ist das fremd. Ja, ja.
An diesem Buch hat Neswadba verhältnismäßig lange geschrieben. Das war nicht immer so. Die Zeiten, in denen er ein Buch schrieb, variierten während seines schriftstellerischen Lebens deutlich.
Es gab ein Buch, das hier ziemlich erfolgreich war, das ich geschrieben habe, als ich aus Vietnam zurückkam. Ich war dort als Arzt. Das habe ich in 3 Wochen geschrieben. Das war auch hier übersetzt und sogar in der Frankfurter Allgemeinen serialisiert, im Jahre 65, also schon lange her. Aber je älter ich bin, desto länger es dauert, muss ich sagen. Und das ist vielleicht auch eine Ausnahme. Ich musste selbstverständlich eine Idee haben, weil meine Geschichten und das, was ich schreibe, immer eine, naja, sagen wir, die Engländer nennen es Message, eine Botschaft hat. Dazu müssen sie wissen, was sie schreiben. Also das hat mit Ambiente und mit Gefühlen nicht so viel zu tun.
Neswadbas Geschichten sind gleichzeitig abstrakt und konkret. An sich fiktional haben sie dennoch klare Referenzen zu den Dingen der Gegenwart und Vergangenheit. Seine Science-Fiction handelt nicht im luftleeren Raum, sondern in einem Kontinuum verschiedener Kontexte und sie trägt fast immer eine soziopsychologische Dimension. Josef Neswadba kultivierte einen spezifischen literarischen Stil, der vor allem von kurzen Sätzen und mitunter etwas spröden Dialogen geprägt ist. Die Hauptfrage vieler seiner Bücher liegt darin, ob der Mensch in der Lage sei, sein Schicksal zu verändern. Seine Geschichten faszinieren vor allem durch die mentalen Freiräume, die sie eröffnen. Derzeit schreibt Josef Neswadba jedoch ausnahmsweise nicht fiktional, sondern realitätsbezogen. Er schreibt seine Memoiren, auf die wir in den nächsten Jahren gespannt sein dürfen. Mit dieser Vorausschau sind wir am Ende unserer heutigen Sendung. Sie hörten einen Beitrag über den Altmeister der tschechischen Science-Fiction, Josef Nesvadba, und seinen neuen Roman Hölle Bänisch, der in diesem Jahr im Host Verlag Brno erschien. Am Mikrofon verabschiedet sich Martina Czocke.
Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des tschechischen Rundfunks.
Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysílá Rádio Praha od 8 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz, dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz. Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz v 8 hodin 30 minut a v 15 hodin 30 minut. Na frekvenci 17 485 kHz vysíláme v 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určená také relace od 21 hodin na frekvenci 13 580 kHz. Posluchači v Severní Americe uslyší Rádio Praha od 23 hodin 30 minut na frekvenci 9440 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz. Pro posluchače v Jižní Americe vysíláme od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11 615 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz. V Asii nás zachytí.